Guten Morgen miteinander von meiner Seite. Die Predigt heute, 1. Thessalonicher 5, ist eigentlich bereits so entstanden, als ich 16 war. Und darum möchte ich die eine oder andere Geschichte erzählen, als ich noch jünger, wo früher her, wo eigentlich wie die Predigt ist, wie gewachsen bis auf den heutigen Tag. Wir sind in einem neuen Monatskapitel, 1. Thessalonicher 5. Und ich möchte genau so eine Geschichte erzählen. Ich war 16, ich war in meiner Erstausbildung als Koch. Und wir sind hier in der Küche gestanden, in Bern, im Restaurant, Restaurant Kindlifresser. Hat dann so wirklich geheissen, so, aufgrund vom Kindlifresser Brunnen, also keine Frage, keine Angst. Der hat gearbeitet, wir waren zum Köcherle. Ich war gerade so in den ersten Wochen in dieser Küche. Wir waren am Köcherle, brutzeln, alles ist gut. Plötzlich stürmt der Kellner rein und sagt ganz aufgeregt, der Lebensmittler kommt, der Lebensinspektor kommt, der Lebensmittelinspektor kommt. Das heisst auf Deutsch, der Lebensmittelinspektor kommt. Der Lebensmittelinspektor kommt. Und ich vergesse nie den Moment, ich als junger Grünschnabelkoch, in dem Moment hat das ganze Klima von einer Sekunde auf die andere komplett gekehrt. Es war, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hat. Jeder hat seine Pfanne lassen und jeder hat wie einen wilden Kühlschrank aufgerissen, anfangen rauszuputzen, die 6 Tage alte Vanillecreme entsorgen, das entsorgen. Also, das kannst du dir nicht vorstellen, wie das zu und her gegangen ist in dem Moment, wo man gehört hat, der Lebensmittelinspektor kommt. Wir waren völlig unerwartet gewesen, oder? Und wenn ich das so erlebt habe, habe ich sofort Brücke geschlagen zu Folgendem. Und das wird dann Brücke sein, auch gerade zu dieser Message. Ich werde Folgendes lesen, ganz am Anfang lesen wir Folgendes. Da schreibt der Paulus, zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister aus Chur. Also er schreibt hier von einem Ereignis, von einem speziellen Ereignis und er schreibt auch, oder uns interessiert es natürlich, was ist das denn für ein Ereignis gewesen, von was er das im Kapitel vorher geschrieben hat. Und ich werde das ganz kurz dir vorlesen. Denn das hat uns der Herr ganz gewiss zugesagt. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen und Christus der Herr wird vom Himmel herabkommen. Als erstes werden auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und jetzt, dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihm zusammen, unseres Herrn, auf Wolken entgegengeführt, zu ihm geführt werden. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Hoffnung. Also was er hier beschreibt, ist Science Fiction pur, oder? Du musst dir vorstellen, du bist auf der Erde und irgendwann kommt der himmlische Staubsauger und sucht dich rein in die Gegenwart von Jesus. Ich habe gehört von einer amerikanischen Gesellschaft, die hat darauf geachtet, dass nie 2 Christen als Pilot unterwegs sind im gleichen Flugzeug. Die waren ganz schlau. Sie sagten, ja, wenn genau dann Jesus wiederkommt und Christen zu sich zieht, oder sind 2 christliche Piloten, dann fliegt das Flugzeug einfach pilotenlos ins Nirvana rein, oder? Hätte ich auch noch ein bisschen weit gedacht. Wie auch immer, ich habe mal so die Story gehört von den Amis. Vielleicht bist du auch da und sagst, hey, wer glaubt denn so etwas, oder? Kannst du das, also, wer glaubt denn so etwas, dass wir so wie plötzlich entrückt werden, oder? Ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Und andererseits, wenn ich an einen Gott glaube, der das galaktische Universum geschaffen hat, der das alles so gesprochen hat und es ist geworden, hey, wieso soll der Gott nicht noch so, jetzt einfach noch so etwas Schnelles aus dem Finger rausschnippen, oder? Die Bibel hat hunderte von Prophetien, die sich so exakt erfüllt haben. Und darum glaube ich auch, dass sich auch das wird erfüllen. Und auf das Ereignis, auf das gigantische Ereignis, nimmt jetzt eben der Paulus in dem Kapitel 5 Bezug. Er sagt, das Ereignis wird für viele Menschen völlig unerwartet eintreffen. Wir lesen nachher weiter im Jeselbst, wie es ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Also nebst dem Punkt, dass das Ereignis so unerwartet wird sie auch noch beschrieben wie ein Dieb in der Nacht. Ein Dieb ist uns grundsätzlich nicht etwas Sympathisches. Diebe wollen wir möglichst von uns erfahren. Diebe wollen ja etwas von uns. Und ich glaube, es ist spannend, wie das steht, wie ein Dieb. Für viele Menschen ist Gott, ist Jesus eigentlich wie ein Dieb. Er will ihnen etwas wegnehmen. Sie haben Angst, wenn Jesus nach an mich herkommt, dann ist er wie ein Dieb. Er will mir schöne Sachen wegnehmen. Ist das ein Bild vielleicht für dein Leben heute Morgen? Jesus kommt mir nicht nach. Kannst du mir noch wie ein Dieb werden? Und wir sehen hier die Parallele zum Lebensmittelinspektor. Letztendlich der Lebensmittelinspektor, okay, das ist kein schönes Wort, aber gleich, letztendlich hat ja auch nur ein Ziel, dass wenn du als Gast in ein Restaurant gehst und du für viel Geld oder was auch immer, wie viel Geld etwas bestellst und isst, bist du froh, hey, dann gibt es gleich zwischen ihnen noch einen Lebensmittelinspektor, der schaut, dass nicht zu viel Würmer und Madlidam rumkriechen sind unten in der Küche. Also nur die haben ja etwas zu befürchten, die so ein bisschen, die nicht super sind. Wenn du weißt, meine Küche, meine Lebensküche ist super, dann komm rein, come on. Oder? Alles ist offen für dich. Und der Mensch hat so die Tendenz, dass er so die dunkle Seite von seinem Leben, die Leute möglichst nicht herkommen, weil es dann wie eine Betreuung ist. Und für diese Leute ist eben das Kommen von Jesus wie ein Dieb, wie eine Betreuung. Und ich hoffe, es ist für dich und für mich nicht eine Betreuung, sondern sagen, hey, come on, du bist willkommen. Es gibt dann noch einen weiteren Aspekt von der Wiederkunft von Jesus. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinfahren, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen, und es wird kein Entrinnen geben. Wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, dass die Bibel von dieser Zeit, von dieser Endzeit, eine unglaublich strube, schlimme Zeit beschreibt. Jetzt lesen wir hier aber von Frieden. Und ich habe lange gedacht, ja, was ist jetzt? Ist jetzt eine Friedenszeit und plötzlich kommt Chaos? Oder ist Chaos und endlich kommt Jesus? Wie bringen wir das zusammen? Bis ich für mich realisiert habe, hey, die Erdkugel ist relativ gross. Und es kann gut sein, in der einen Seite von der Erdkugel ist bereits das grandiose Chaos. Also grandios ist das falsche Wort, ist das Chaos. Auf der anderen Seite ist vielleicht noch Frieden, so im Sinne von, wir schaffen das, ja? Und gleich wissen wir, es kann so schnell gehen und alles bricht zusammen. Und ja, dann ist das Chaos auf der Erde definitiv da. Er fährt dann weiter und sagt, ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Hier ist ja grundsätzlich die Rede von einem grossen Tag. Was ist mit dem grossen Tag gemeint? Ich habe jetzt nicht noch 5 Stunden Zeit, in den grossen Tag alles zu erklären. Es ist sicher mal kein 24-Stunden-Tag, sondern es ist eine grosse Zeitspanne, wo verschiedenste Ereignisse werden eintreffen. Und in der Offenbarung wird sehr vieles, werden die verschiedensten Seiten von diesem grossen Tag beschrieben werden. Es ist einerseits ein Tag vom Gericht, und andererseits ist es auch ein Tag vom Heil für Christen, vom vollkommenen Heil. Es ist der grosse Tag, ein anderes Wort ist auch der Tag des Menschensohnes, also der Tag von Jesus. Denn an dem grossen Tag wird Jesus endlich in seiner ganzen Herrlichkeit offenbar werden. Der Paulus fährt dann fort und sagt, ihr alle seid ja Menschen des Lichts. Und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Beim ersten Teil von diesem Vers, ihr seid ja alle Menschen des Lichts, damit sie dir gemeint, es gibt ja diesen Vers überhaupt, es gibt die Menschen von der Nacht, von der Finsternis, das haben wir es noch nicht gelesen, und die Menschen vom Licht. Das schreibt, ihr seid ja alle Menschen des Lichts, das sind die gemeint, die an Jesus glauben. Da können wir nochmal zustimmen, aber jetzt der zweite Teil, das ist schon noch speziell, er sagt da, euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Bestimmt. Also bestimmt ist ein starkes Wort. Was er hier schreibt, ist: Hey, ihr jungen Christen von Thessalonich, sie junge Christen waren, für euch ist der Tag schon sehr vertraut und er bestimmt euer Leben jetzt. Also er bestimmt euer Montag, er bestimmt euer Mittwoch, euer Freitag und erst recht euer Wochenende. Er schreibt das so in einer Selbstverständlichkeit, oder? Für sie war das so klar gewesen. Und wir heute Morgen hier zu Chur. Wer könnte das auch unterschreiben? Sagen, genau. Der kommende Tag, der kommende grosse Tag bestimmt mein Heute. Wir merken plötzlich, hey, wir stehen da an einem ganz anderen Punkt, stimmt's? Euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Ich denke, der Punkt ist der, wir leben in einer noch nie dagewesenen Jetzt-Gesellschaft. Wir leben so in einem Zeitgeist, was so die Jetzt-Generation hervorbringt, oder? Ich muss es gerade jetzt haben. Was morgen ist, das interessiert mich doch nicht. Was, ein grosser Tag, wo irgendwann ist, wird kommen. Ja, hör mir doch auf. Ich lebe jetzt. Wir sind nicht eine Generation, die warten will. Warten ist furchtbar, oder? Irgendwo an der Kasse warten ist furchtbar. Ich bin so froh, gibt es heute iPhone? Du kannst, wenn du musst warten musst, kannst du irgendetwas erledigen mit dem iPhone, oder? Eine wunderbare Erfindung. Du musst nicht warten. Warten ist schlimm. Wir wollen nicht warten. Wir wollen es jetzt haben. Und wir sagen so, das ist so der Zeitgeist. Wir sagen so salopp, der Zeitgeist. Aber überleg mal. Zeitgeist. Geist. Was ist das für ein Geist? Wenn wir die Verse lesen, dann lesen wir auch, dass von der Finsternis dreht ist. Kind von der Finsternis und Kind vom Tag. Und die Frage ist, aus was raus lebe ich? Lebe ich aus der Finsternis raus oder lebe ich raus vom Licht vom Tag? Und der Geist vom Tag ist mit Sicherheit ein anderer Geist als der Geist von der Nacht. Und die Frage ist, welcher Geist tut mich nähren? Und die Realität ist, ich stelle dir vor, wir alle sind viel mehr geprägt und genährt eigentlich von diesem Zeitgeist. Und dass der Zeitgeist ein anderer Geist ist als der Heilige Geist, und er etwas anderes vermittelt, ist offensichtlich, ja? Und wir haben oft so vieles von diesem Zeitgeist einfach so ungefiltert wahr und auf. Das Prinzip von einem Filter, von einem Silber, das kennen wir alle, das ist irgendwo ein Seebot. Du denkst, ja, das braucht es doch nicht. Aber nach einer Stunde ist schon noch, was da so alles vielleicht an Dreck zusammenkommt, was in die Schüssel hineingehauen wird oder was auch immer, oder in den Motorien oder was auch immer, der Filter zeigt. Und das ist wie ein Geist von der Nacht, wo uns einfach befüttern mit allem Möglichen, mit dem Zeitgeist. Und am Schluss stehen wir da und sagen wir, der jene Tag da, der grosse Tag, irgendwann ist, das interessiert mich doch nicht. So weit weg. Was soll ich mit dem? Ich lebe jetzt. Und wir sind viel mehr geprägt von dem Zeitgeist. Und spannend ist auch noch, wir lesen das noch später nachher, ist schon die Rede, wir sollen nicht schlafen, wie die anderen, nicht schlafen. Und das ist auch noch spannend, wir können es dort übersetzen mit, es ist ein Todesschlaf. Also du wirst so langsam tötelst du ab, von dem Zeitgeist genährt und du merkst es gar nicht. Mir ist ein folgendes Erlebnis noch in den Sinn gekommen, wieder Küche zurück, als ich noch bis 16 war. Und zwar, als ich angefangen habe, meine Lehre, hat mein Lehrmeister zu mir gesagt, hey Markus, wir treffen uns am 8. Uhr am Morgen in der Küche. Und dann tun wir zusammen eine halbe Stunde zu morgeln und um 8:30 tun wir anfangen zu arbeiten. Das war eine alte Schule. Du triffst dich um 8 Uhr am Morgen, du hast eine halbe Stunde zusammen zu morgeln und dann anfangen zu arbeiten. Old Style. Und ich habe mich gefreut, weil ich gerne zu morgeln. Ich bin dort hergekommen, wir hocken da ab, ich habe mich schon gefreut auf mein Brot, frisches Brot und so. Und alle waren so ernst gewesen. Der Chef hat einfach so seine Zeitung gelesen. Du hast ein bisschen Kaffee getrunken. Bei der Begrüßung hast du gesagt, morgen. Nicht guten Morgen, sondern einfach morgen. Der andere hat so geraucht. Ich kann gar nicht rauchen, wie geht das schon wieder? Rauchen? Geraucht, oder? Einfach habe ich schon geraucht. Und ich bin da gesessen. als junger Grünschnabel, hey, was ist hier los? Ist jemand gestorben? Ich wollte das Morgenessen, ich bin mir so blöd vorgekommen, die sind alle so komisch da gesessen, so, alle so erstarrt, wirklich, wirklich. Dachte, hoppla, okay, ich habe irgendwie überstanden, die halbe Stunde. Am nächsten Morgen, ich komme wieder, es tut sich alles wiederholen. Der Chef, oder, Zeitung lesen, morgen, Kaffee trinken, dran geraucht, paff, du machst und ich hoppla. Und irgendwann habe ich realisiert, das ist normal hier. Ich bin auch irgendwie am Messer gewesen oder nicht am Messer, ich weiß auch nicht. Aber eins habe ich gemerkt, mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt. Ich bin heute da gesessen, morgen, gegessen. Ich bin einer von denen geworden. Vielleicht auch nicht. Aber das ist der Punkt, es tötelt und du merkst es mit der Zeit, merkst es gar nicht, oder? Du bist so ständig so ein bisschen eingeflößt von dem Zeitgeist und irgendwann bist du eigentlich allein und du merkst es nicht, dass du allein bist. Du bist ein bisschen strapazieren. Aber das ist das, was eigentlich hier probiert aufzuzeigen und sagt, hey, das sind Kinder vom Tag. Und das sind nicht Kinder von der Nacht, von der Finsternis. Vom Tag. Und da tut ihnen das grosse Ereignis vor Augen mal und sagt, hey, lebt auf diesen grossen Tag drauf her. Also er redet von diesem grossen Tag. Jetzt, was hilft uns Schweizer, was ist für uns so ein grosser Tag? Ich denke, für uns, wenn du geheiratet hast, dann ist wahrscheinlich der Hochzeitstag, vielleicht nebst der Geburt von einem Kind, der grösste Tag, den du je erlebt hast. Hochzeitstag, das ist der Big Day, ja? Der Big Day, oder? Wenn du weißt, ich heirate und du freust dich drauf. Stell dir mal vor, du planst deinen Hochzeitstag, deinen Big Day, machst ihn bekannt, machst Werbung, du machst deine Hochzeitskärtchen, du machst es im Facebook bekannt und plötzlich merkst du, überhaupt niemand interessiert sich für den Big Day. Keine Likes beim Facebook, keine ich komme noch. Du merkst, es interessiert sich eigentlich niemand dafür. Für deinen Big Day. Hey, wie fühlst du dich? Ist nicht cool, oder? Und wie fühlt sich wohl Jesus, wenn er vom Big Day redet? Und wir, Big Day, ich lebe jetzt. Nehmen wir nochmal den Big Day im positiven Sinn. Er sagt, der werdet von jenem kommenden Tag bestimmt. Wo meine Frau und ich geheiratet haben, wo wir den Big Day gesetzt haben, 8. Juni 1991. Wow, wie haben wir auf diesen Tag hergefiebert? Okay, das ist als Liebespärli auch deine Schwierigkeiten gehabt, deine Knörze gehabt, deine Frusten gehabt, aber du hast die Perspektive gehabt von diesem Big Day. Das hat dir so viel Kraft gegeben, Aufwind gegeben. Und weißt du so, dass ich mich speziell auch noch gefreut habe auf den Big Day? Ich habe vor dem Big Day also mich speziell gefreut aufs Kuchenbuffet. Nein, ich habe mich auf etwas anderes speziell gefreut. Und zwar, ich habe meine Frau bis auf den Tag her noch nie ganz können haben. Und sie mich auch nicht. Und der Vorspann, der war schon auch prickelnd. Aber es war nur der Vorspann. Und ich habe Jahre, ich bin offen, ich bin ein Mann, ich habe mich gefreut auf den Big Day. Und der Tag ist gekommen. Und schau, der Big Day wäre nicht der Big Day gewesen, wenn ich vorher schon alles gehabt hätte. Einverstanden? Der Big Day ist darum ein Big Day gewesen, wenn ich dann etwas erlebt habe, was ich vorher noch nie erlebt habe. Einverstanden? Macht das Sinn? Und jetzt uns Gewaltigen, das habe ich erst jetzt gecheckt, und zwar künftige Grosse, und ich Angst hat, der Hochzeitstag ist nicht einfach nur ein Hochzeitstag, sondern der Hochzeitstag ist von Gott her gedacht eigentlich ein Abbild auf den künftig grossen Tag, der mal wird sein. Also so wie gemeint Jesus sich jetzt sehnt nach dieser vollen, erfüllenden Beziehung mit Jesus, wo jetzt nur Stückwerk ist. Und darauf sich sehnt und darauf erwartet und plant und von dem Kraft hat. Genauso ist eigentlich das ein Bild für ein Pärchen, wie sie zusammen die Beziehung gestalten, wenn sie in den Hochzeitstag hineingehen. Wir lesen Folgendes. Im 1. Johannesbrief steht, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Es ist erst der Anfang. Und noch so nebenbei, oder wenn man das grosse Bild ehrlich sieht, dann sieht man die ganze Frage mit dem Sex vor der Ehe und so, man sieht das Ganze plötzlich in einem viel grösseren göttlichen Licht. Wenn wir aber im Tag leben, dann kommt die Klarheit in unsere Gedanken hinein und dieses Bild hinein, das wir eben nicht haben, wenn wir nicht im Tag leben, wenn wir eben gefüttert und genährt werden vom Zeitgeist. Und los, es gibt nur einen Heiligen Geist, nur einen. Nur einer. Und du kannst sicher sein, der Heilige Geist sagt dir mit Sicherheit etwas anderes als der Zeitgeist. Während der Heilige Geist aber der reine, saubere, klare Geist ist, ist eigentlich alles andere Geist ist einfach so Drecksgeist, der uns so bekleckern mit allen möglichen Brühen, Gedanken. Also was er herausproklamiert ist, wir gehören zum Tag und der Tag gibt dir Klarheit. Und wenn der künftig grosse Tag in dir vibriert, dann hat das eine Auswirkung auf den heutigen Tag. Die anderen, die Jesus nicht kennen, haben die Realität von diesem Tag nicht. Und darum leben sie noch in der Finsternis. Und was ich wollte sagen ist, weil die Realität von diesem künftigen Tag haben, der grosse Tag, der leuchtet jetzt bereits in den jetzigen Tag hinein. Ja? Machst dem Gedankengang folgen. Das ist hochinteressant. Der grosse Tag strahlt ihnen in den jetzigen Tag und kann und soll einen Unterschied machen. Das ist das, was die Thessalonicher erlebt haben. Und das beantwortet auch die Frage, wenn du sagst, ja, was ist denn mit all den Christen, die auf Jesus gewartet haben und sie haben es nicht erlebt? Haben die für nichts gewartet? Nein. Jesus ist immer drinnen. Und wenn wir das Ereignis vielleicht noch nicht erlebt haben, dann haben wir ihn, Jesus selber, doch erlebt. Ich werde noch zum letzten Versabschnitt kommen. Der nächste Vers noch. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht. Wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. Wir haben da einige spannende Aussagen. Er redet einmal vom Betrinken. Dazu vielleicht noch kurz einen Witz. Er ist einer, jetzt lachen alle, ist einer vor dem Richter. Und der Richter sagt zu dem, der betrunken war, hey, Sie wissen aber, wer betrunken ist, der lebt nur halb so lang. Und dann sagt er zu ihnen, ja, Herr Richter, das weiss ich, aber dafür sehe ich auch alles doppelt. Ich lache, sie sind nur immer so lustig, aber viele Leute sind ja fasziniert vom Nachtleben. Wie gesagt, es gibt so das, viele Leute sind fasziniert vom Nachtleben. Der Heilige Geist wird dich faszinieren zum Tagleben. Zum Leben im Tag. Und wir haben hier drei spannende Wörter, wir haben das Wörtchen wach, nüchtern und besonnen. Also wenn ich aus dem Tag heraus lebe, wenn ich mit dem Jesus lebe vom Tag, dann macht es mit mir die drei Sachen, die drei starken Wörter. Ich bin wach, ich bin nüchtern und ich bin besonnen. Das hat so viel mit dem Leben in der Klarheit zu tun. Jetzt ist ja wieder da die herrlichen, wunderschönen, klaren Herbsttage, so wie wir es jetzt draußen sehen. Aber ihr wisst alle, wir sind Bündner, oder? Wir wissen, wie es kann so klar sein, der Moment. Du bist auf einem Berggipfel oben und du siehst alles so klar, oder? Das ist das Atemberaubende, du all die Konturen siehst, du siehst weit, das ist etwas Unschönes. Eine Sicht haben, ein Leben zu haben in der Klarheit, das ist so anders als Wetter, so wie wir es jetzt haben. Und das ist eigentlich das, was der Heilige Geist wird machen, wird uns reinführen in ein Leben von der Klarheit. Wach, nüchtern und besonnen. Also es geht hier um eine Lebensintensität. Wenn wir da gelesen haben, wir sollen nicht schlafen, dann heisst das nicht, dass ich irgendwie muss mühsam 24 Stunden im Tag die Augen irgendwie offen halten, sondern es geht darum, wach sein, heisst das zu sehen, wo Jesus jeweils in einen Tag reinlegen will. dass ich das sehe, dass ich mit dem lebe, das ist das, was mich lebendig macht. Wenn er sagt, wir sollen nüchtern sein, das ist ein Wort, das mich so fasziniert, nüchtern sein. Und zugleich macht es mich so traurig, weil ich ganz oft einfach nicht nüchtern bin. Ist es nicht das, was du meinst? Nüchtern sein heisst, eine klare Sicht zu haben. Etwas klar, real zu sehen. Und ich denke, Christen tun den Begriff nüchtern sein, sehen sie oft in einem ganz schmalen Blickwinkel. Sie denken irgendwo, sie verbinden nüchtern sein mit einem eher steifen, emotionsarmen, geordneten Gottesdienst mit einer nüchternen Predigt. Ich glaube, nüchtern sein beinhaltet viel, viel mehr. Nüchtern sein ist für mich zum Beispiel das Bild von einem Haus, das brennt, mit Menschen drin, und jetzt kommt das Feuerwehrauto dahergebraust, der Feuerwehrmast steigt aus, oder der Feuerwehrkommandant noch besser. Und in dem Moment, in dem hochemotionalen Moment, wo das Haus brennt, wo Menschen drin sind, wo die Leute schreien, wo alles Mögliche ist, ist er nüchtern und klar und wach. Und in allem Emotionalen innen trifft er die richtigen Entscheidungen. Ich bin oft nicht nüchtern. Ich höre, es brennt, das Haus brennt. Ich fahre mal her mit meinem Feuerwehrauto. Ich schaue mal, dass ich nicht schnell fahre, weil ein Bus wäre das Schlimmste, was mir noch passieren könnte. Und dann komme ich mal an. Ich sehe, wie das Haus brennt. Ja, es brennt. Und jetzt habe ich einfach noch Hunger, oder? Ich muss mich schließlich zuerst noch stärken. Ist einmal mein Fondue. Mein Sandwich. Und er, Moment, hol schnell etwas. Muss ich das Feuer löschen, oder? Und dann stehe ich da mit meiner Gießkanne und probiere irgendwie das Feuer zu löschen. Das ist nüchtern sein, ja? Ich bin eine Lachfigur, ja? Nüchtern sein hat nichts zu tun mit so ein bisschen langweilig, ruhig in einem Gottesdienst sein, sondern es hat mit einer klaren Sicht zu tun, um was es wirklich geht. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Ich war 16, ich bin frisch zum Glauben gekommen und dann habe ich eine Geschichte gehört. Und diese Geschichte hat sich so tief in mein Herz hineingebrannt. Und zwar ist Folgendes erzählt worden, eine wahre Geschichte von einem Pfarrer. Der Pfarrer war am Sterben gewesen. Und er hat unglaublich gelitten über die Lauheit von seiner Geschwister, von seiner Kirche. Er war im Sterbebett gewesen. Seine nächsten Freunde kamen ihn besuchen. Und sie sagen, Pfarrer, wenn du noch einen letzten Wunsch hättest, was würdest du dir wünschen? Und in dem Moment werden seine Augen noch einmal wach. Und er sagt, oh, wenn ich noch mal einen letzten Wunsch könnte haben, dann würde ich mir wünschen, dass all meine lieben Mitarbeiter einfach 10 Minuten könnten in der Hölle sein und auch wieder zurückkommen, damit sie endlich wissen, um was es geht. Okay, ist eine Old-Style-Geschichte. Ich kann so positiv bringen, dass sie 10 Minuten im Himmel sind und dann zurückkommen und wissen, um was es geht. Und dann, wenn du das gespürt, erlebt und gesehen hast, du wirst wach sein, du wirst nüchtern sein und du wirst besonnen sein für die richtigen und wichtigen Sachen im Leben. Die Geschichte, die ich bis 16 gesehen habe, hat sich in mein Herz hineingebrannt. Ich werde sie nie vergessen. Weil das ist auch das Ziel mit diesem grossen Tag. Und ich werde, dass der grosse Tag mein Jetzt auch bestimmt. Es stimmt, ich bin auch Teil von diesem Zeitgeist. Ich kann es nicht einfach von mir abstreifen. Aber ich werde immer neu von diesem grossen Tag, von dieser Zukunft bestimmt werden. Und entsprechend mit dieser Perspektive wach, nüchtern und besonnen leben. Machst du mit? Ich werde noch beten. Danke, hast du gesagt, sind wir Kind vom Tag. Wenn wir die Entscheidung für dich getroffen haben, Jesus, dann sind wir die Kind, ein Kind vom Tag. Und danke, was du von der Ewigkeit her bereits in unseren jetzigen Tag hineinstrahlen, hineinwirken. Und überleg dir einfach einen Moment, wo bist du so, wie jetzt in der Finsternis inne, wo du merkst, der Zeitgeist hat deine Gedanken, deine Ziele, was auch immer, prägt. Und heute, am Morgen, ist der Heilige Geist, der Heilige Geist, in einer Klarheit, in einer Heiligkeit vor dir wie noch nie. Und du sagst, ich werde nicht mehr länger von diesem Zeitgeist prägt sein. Jesus, befreie du mich, spül du mich durch von diesem Zeitgeist und durchdring du mich mit deinem Heiligen Geist. Dass ich mich freuen kann auf den Tag, wo du wirst wiederkommen. Und Jesus, hilf uns als Nachfolger von dir, dass wir wach sein können durch dich. Dass wir nüchtern sein können durch dich. Dass wir klare Gedanken haben durch dich. Das Leben ist atemberaubend spannend. Amen.